gefragt, inwieweit lebt denn die Bundeswehr von männlichen Stereotypen?
Ja, was sind heute noch männliche Stereotypen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn da ändert sich viel. Im Grunde sagt die Forschung seit ungefähr 10, 15 Jahren das Gleiche. Männlichkeit wird bewerkstelligt. Sie ist nicht einfach dadurch da, dass man einen Schniedel irgendwo hängen hat, sondern sie muss mühselig im Alltag ständig wieder neu hergestellt werden. Sie muss Leuten vorgeführt werden und sie muss der eigenen Person vorgeführt werden. Man muss sich wohlfühlen in dieser Männlichkeit. Das ist ganz schön viel Gefühls- und Gedankenarbeit. Also Männlichkeit wird bewerkstelligt. Sie wird bewerkstelligt nach einem Ideal, das allerdings ziemlich alt und ziemlich konstant ist, das ist der Marlboro Cowboy, grob gesagt, ne? Der einsame Cowboy, der über die Prärie reitet, der seine Umwelt im Griff hat, der sich nicht unbedingt besonders intensiv bindet, der nicht viel redet und wenn es Krach gibt, dann ballert er und schafft Kontrolle in seinem Nahfeld, also der hat das alles im Griff. Kontrolle und Stärke sind da Leitwerte. Und das sind natürlich Dinge, die wir bei bewaffneten Arbeitskräften generell finden. Das ist also jetzt nicht nur die Armee, das sind auch Polizeien, die von solchen Vorstellungen befallen sind. Denn natürlich ist der Umgang mit der Waffe und der Gedanke, letztlich kann ich mich durchsetzen. Oder wie ein Polizist mir das gegenüber mal sagte, da wo ich auftrete, bin ich das Gesetz. Also ein Missverständnis von Rechtsstaat durch eigene Herrschaft, da ist das natürlich naheliegend. Da schleicht sich das ein. Ich darf auf jeden Fall vor Ort machen, was ich für richtig halte. Und ich kann das auch durchsetzen. Und zur Not kann ich auch Gewalt einsetzen. Und der ganze Staat, seine ganze Macht stehen hinter mir. Das heißt, ich bin nicht nur eine Person, sondern ich bin sehr mächtig. Also so hängt das mit Männlichkeit zusammen. Kontrolle über den Nahraum, Macht erleben. Und was viele Menschen, die sich zu solchen Organisationen begeben, bei den Polizeien viel mehr als bei der Bundeswehr, dann erleben, ist eine große Enttäuschung. Denn Polizeiarbeit ist zu einem großen Teil sehr viel reicher inzwischen, auch angereichert mit Elementen der sozialen Arbeit, im Grunde der Psychotherapie. Aber bei einer Armee ist das noch eher wie früher, ne? Da gibt es eine Waffe und da gibt es einen technischen Apparat und dieser technische Apparat ist stark und der übt Kontrolle aus. Also diese Fantasie steht im gemeinsamen Hintergrund von Männlichkeit und Militär.
So eine Armee, die gibt es ja jetzt nicht ohne Grund. Eine Armee ist dazu da, im Falle des Falles Krieg führen zu können. Kann man sich denn jetzt Krieg und Kriegertum überhaupt auch ohne diese männlichen Stereotypen, die Sie gerade beschrieben haben, diesen einsamen Cowboy sozusagen, der den ganzen Staat hinter sich hat, überhaupt vorstellen? Also gibt es einen gegenderten Krieg oder Kriegstum?
Naja, die neue große Entwicklung seit ungefähr 20 Jahren ist die Technisierung. Wir haben nicht nur immer kleinere Teams, die immer technischer überhaupt gegen den Gegner vorgehen, sondern wir haben immer weitere Distanzen und immer feinere Schläge. Krieg ist wieder machbar geworden, weil er einerseits so auf kleiner Ebene mit brutalen, brachialen Waffen wie etwa im Autobus geführt wird, aber auch, weil er von immer kleineren Gruppen immer technisierter auf immer größeren Abstand geführt wird. Also Prototyp dieses Paradigmas ist die Drohne. Na, da braucht man keinen bösartigen Menschen mehr, sondern da sitzt irgendwo ein Techno-Freak, ein Nerd und bastelt an einem Stick rum und drückt dann auf den Knopf und bumm, sind irgendwo Leute tot. Das heißt, der Krieg scheint wieder sauber zu werden und er ist sehr distanziert. Er kann auch geführt werden nur noch durch Computer. Ne? Wir greifen die Computer des Bundestags an, wir greifen die Computer des Pentagon an, wir greifen die Computer der Demokratischen Partei an und gewinnen Informationen, mit denen wir flächendeckend Menschen manipulieren und deren soziales System zerstören können. Das ist ja auch eine Form von Krieg. Also da tauchen ganz neue Formen von Aggression auf, die als Aggression im alten Sinne gar nicht mehr erkennbar sind. Da braucht man keine Hormone, da braucht man keine Knarre und man kann trotzdem enorm viel Schaden anrichten. Das ist nicht so, dass Frauen das prinzipiell lieber machen würden oder genauso gern machen würden wie Männer. Nach wie vor ist es so, dass jede Art von Angriffs- oder Gewaltdelikt überproportional häufig, dramatisch häufig von Männern ausgeübt wird. Das heißt also, diese Vorstellung, sich mit Gewalt gegen andere Menschen durchzusetzen, die ist nach wie vor offenbar mit männlichem Selbstverständnis enger verbunden als mit weiblichem.
Und genau damit kommen wir eigentlich auch schon zu den aktuellen Meldungen, die man gerade mal wieder über die Bundeswehr hören konnte, nämlich sexuellen Sadismus, Unterwerfungsrituale, Mobbing. Wie schon gesagt, immer wieder hören wir von solchen Missständen in der Bundeswehr. Wie kommt es denn dazu, dass jetzt viele der Rituale unter gerade auch männlichen Soldaten so sexualisiert werden?
Also der Kern der Sache ist, dass in unserer Gesellschaft ja Sexualität was ist, was wir schützen wollen und was wir für unseren Partner und für uns selbst als ganz besondere Form von bei uns sein und Lebensentfaltung nur für uns behalten wollen. Und wenn ich diesen Bereich durchdringen und beherrschen kann bei einem anderen Menschen, dann habe ich eine äußerste Form von Machtentfaltung erreicht. Also alles, was ich dem Menschen antun kann, ohne ihn körperlich zu zerstören. Und deshalb ist Sexualisierung auch eine symbolische Darstellung von äußerster Machtentfaltung noch vor der allerletzten Grenze der körperlichen Zerstörung, eine seelische Zerstörung, eine seelische Enteignung. Deshalb ist Sexualisierung auch eine häufige Form von Machtdemonstration bei Menschen, die diese Macht unbedingt suchen. Das finden Sie auch bei Sexualdelikten, die sehr oft darin bestehen, sexuelle Übergriffe einzubauen, ohne dass es aber zu einem Vollzug von Geschlechtsverkehr oder auch nur zum Orgasmus kommt. Da geht es ganz schlicht um das Machterleben.
Wenn man jetzt bei den aktuellen Ereignissen in der Bundeswehr immer bleibt, richten sich ja diese Vorkommnisse nicht nur von Soldaten gegen Soldaten, sondern auch von Soldaten gegen Soldatinnen. Also es gibt ein Sexismusproblem in der Bundeswehr gegenüber Frauen, das kann man klar so sagen, das kommt auch immer mal wieder in den Medien zu tragen. Definiert sich dahingehend Männlichkeit, zum Beispiel in der Bundeswehr, oft gegen alles, was, man könnte sagen, als schwächer gilt, ob das nun der Kamerad ist oder die Kameradin, und wenn ja, woher kommt denn das?
Wer sich von Organisationen angezogen fühlt, in denen Befehl und Gehorsam ganz wichtig ist und in denen Durchsetzung um jeden Preis, also auch um den Preis der Gewalt, ganz wichtig ist, für den ist Stärke sehr oft ein Leitwert in seinem Leben. Für den ist Stärke und Klarheit etwas, was dem Menschen einen Wert und einen Halt gibt. Und deshalb ist er auch bereit und findet das ganz selbstverständlich, Stärke zu erleben und auszuüben. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist eine Art gar nicht mehr auf genderbezogener Sexismus. Das ist eine Art generalisierter Sexismus, der sich eher gegen Schwächere überhaupt richtet. Also nicht gegen Soldatinnen allein. Die haben zusätzlich natürlich ein Problem, weil wirklich auch sexuelle Übergriffe gegen Frauen stattfinden. Aber diese Übergriffe sind sehr oft eingebaut in Einheiten, die auf ihre Geschlossenheit Wert legen und die darauf Wert legen, dass sie was Besonderes sind, die eine eigene Welt für sich gebaut haben. Nun ist ja Armee für sich prinzipiell eine eigene Welt, eine Nebenwelt. Nicht nur durch diesen Leitwert, wir dürfen Gewalt anwenden bis hin zur Tötung, und den verwalten wir, diesen Leitwert, bis hin zur Tötung, sondern auch, weil die ganze Organisation anders ist, die Befehlsstrukturen, die Redeweisen, die Kleidung, die Tagesabläufe, die Orte, die Gerätschaften, alles ist neben unserer Gesellschaft, und das heißt, leitet dazu an, sich als in einer besonderen Welt zu erleben und diese Welt auch gesondert zu organisieren, und es ist für Menschen, die da drin sind, wichtig, wer ist da drin, und deshalb werden auch solche Übergänge, da kommt jemand neu dazu, oft so gestaltet, dass die Neuen sich erstmal unterwerfen müssen, damit sichergestellt ist, die halten sich an unsere Regeln. Wir machen hier die Regeln. Wir machen unsere Regeln selber. Da ist auch immer die Gefahr, dass so eine Organisation sich gegen die offiziellen Normen und Werte der Gesellschaft stellt. Nicht nur wegen des Leitwerts Gewalt, sondern auch, weil sie einfach so abgeschlossen sein muss, damit sie als Armee funktioniert. Also es geht nicht nur um Sexismus im engeren Sinne, sondern es geht auch um Unterwerfung und Kontrolle von allen, die neu ankommen, durch die, die schon drin sind.
Wenn wir jetzt mal außerhalb von den Strukturen in der Bundeswehr einmal gucken, woher kommt es, dass Männlichkeit sich so oft gegen das richtet, was als schwächer für sie gilt?
Diese sehr alten Vorstellungen, der Mann ist der Starke, der hat sein Umfeld im Griff, die sind sehr, sehr zäh. Die geben ja den Männern, die sich dran halten, auch so ein unmittelbares Gefühl von Wert und von Berechtigung, auf andere Menschen zu scheißen, rücksichtslos zu sein, die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und jede Art von Mitteln einzusetzen, die ihnen recht ist. Also im Grunde die Mühe für die Regulation sozialer Beziehungen anderen aufzuhalten. Das ist der Nutzen davon. Und deshalb sind sie sehr verführerisch und halten sich sehr lange. Früher hatte der Cowboy halt eine Knarre, heute hat er einen Computer. Früher hatte er ein Pferd, heute hat er die Miles and More Card. Früher hatte er die Weite der Prärie, heute hat er die Weite des Aktienmarkts. Und diese Romantik von ich bin der Held und ich ziehe mit anderen Helden durch die Welt und gestalte die und darf dabei auch rücksichtslos sein, weil ich so toll bin und alles im Griff habe, die ist relativ ähnlich geblieben. Also dieses Selbsterleben von genussreicher Stärke um fast jeden Preis, das hat eine große Kontinuität und auch eine große Faszination, auch weil es nicht nur sich für die Identität erstmal gut anzufühlen scheint, sondern weil es Rücksichtslosigkeit befürwortet und beflügelt. Viele Regeln, die wir im Alltag einhalten, sind ja anstrengende Regeln. Wir halten Regeln ein, wie gehen wir mit Minderheiten um, wie reden wir mit anderen Menschen, wie müssen wir uns beim Chef verhalten, wie müssen wir uns im Verkehr verhalten. Wir nehmen uns dauernd zurück, wir kontrollieren uns dauernd. Und deshalb haben wir auch vielfach die Fantasie, mal auf den Tisch zu kacken und die Regeln zu brechen. Also auch wenn Sie sich den politischen Populismus angucken, der hat ja zu einem großen Teil diese Fantasie, wir dürfen die Regeln brechen, wir dürfen es anders machen, wir dürfen genussvoll ausgrenzen, wir dürfen mal den Eliten ins Gesicht spucken, wir dürfen die beschimpfen. Und das ist gut so, weil wir vertreten damit Volkes Stimme oder was auch immer. Also solche Entgrenzungsfantasien und Machtfantasien gehören bei vielen Menschen einfach auch zu dem missglückten Prozess der Selbstzivilisierung, dem wir uns ständig neu unterziehen müssen.
Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um Männlichkeit, sondern, wie Sie auch schon vorher des Öfteren erwähnt haben, viel um Machtstrukturen. Könnte man dahingehend sagen, dass wir zum Beispiel in Deutschland eher ein gesamtgesellschaftliches Problem haben in Bezug auf Macht?
Einige Psychologen sprechen von einer Dominanzgesellschaft. Sie sagen, dass Erfolg und Durchsetzung in unserer ganzen Gesellschaft inzwischen ein Leitwert geworden ist. Und deshalb brechen die Eliten auch die Vorschriften für Umwelt, für rücksichtsvollen Umgang mit Finanzgütern, mit finanzieller Sicherheit der bei ihnen Versicherten, brechen die Rechtsregeln für vernünftige Software im Auspuff und lauter so Dinge, wo man denkt, wie kommen die auf sowas? Also gibt es da noch irgendeine Art von Anstand oder irgendjemand, der darauf besteht? Nö, es gibt auch diesen Leitwert Erfolg. Und Dominanzgesellschaft bedeutet, dass Menschen sich damit auch stark identifizieren, wenn sie nach oben streben und für ganz in Ordnung halten, wenn man andere beiseite drängelt, andere runtertrampelt und eben weder auf die Umwelt noch auf andere Menschen und schon gar nicht auf Schwächere Rücksicht nimmt. Das hat sich durchgesetzt im Zuge einer ja im Grunde entfesselten Weltwirtschaft, wo diese Art von Erfolg um jeden Preis gerade auch auf Kosten der Umwelt und sozusagen jeden Tag von den Nachrichten vorgeführt wird. Also es ist ja nicht so, dass unsere Gesellschaft besonders friedlich wäre, wenn sie der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Auch da scheißen wir ja im Grunde auf Moral und wir kriegen es auch regelmäßig in den Nachrichten gesagt. Das heißt, wir alle haben ein heimliches Einverständnis mit Erfolg, mit dem Ziel von Wohlstand und auch den Preis von Anstand. Das ist unser Beitrag zur Dominanzgesellschaft und darin gedeihen solche Praktiken auch besonders gut.